Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per Günther, die USA haben Snoop Dogg als Edelfan mit bei diesen Olympischen Spielen. Und ich frage dich jetzt, wer wäre der perfekte Edelfan für Team Deutschland? Du darfst dir eine Person aussuchen, die das Maskottchen für das deutsche Team in Gänze bei Olympia ist. Gibt es jemanden, der dafür ähnlich gut geeignet wäre wie viele Spitznamen hat er eigentlich? Wie Snoop?
Wie Snoop D. oder? Also ich habe doch heute Morgen irgendwo gesehen, wo einen wunderbaren Austausch zwischen Mo Wagner und Boris Becker, oder nicht?
Oh, sehr gut. Sehr gut.
Herzlich, ja. Also richtig herzlich. Mo Wagner hat schon noch eine fantastische Art, einfach so, er überbrückt, glaube ich, eine Distanz, die man normalerweise sich so vielleicht vorstellt, als ich als deutscher Kühlschrank auf jeden Fall, wenn man sagt, ich stehe am Spielfeldrand und bin so, keine Ahnung, ich bin jetzt in Journalistenrolle oder in Medienmannrolle und Mo Wagner, ich kenne ihn ein, zweimal so irgendwie Hallo gesagt. Es juckt ihn einfach nicht. Er schafft es so sofort einfach auf den Menschen zu und ist sofort drin. Und das hat er so geil mit Becker gemacht und man versteht alles. Was geht ab, Eurosport? Du bist Legende. Und so, geil, dass du da bist. Das war schon, das war wunderbar. Ich finde, Bobbele wäre doch genau der Richtige für uns.
Ja, Bobbele wäre super. Ich habe noch kurz überlegt, gibt es irgendjemanden, der keinen Sportbezug hat? Weil wir haben natürlich große Sportstars. Ich weiß nicht, ansonsten die ersten, die mir irgendwie eingefallen sind, aber ich weiß nicht, wie gut die geeignet sind, sind irgendwie Daniel Brühl. Hans Zimmer, das sind ja alles keine Ahnung, ob man mit denen bei Olympia Gold gewinnen kann auf der Edelfan-Position. Aber vielleicht können wir das irgendwie, vielleicht fällt uns im Laufe der kommenden Folgen, wir haben ja noch ein paar Olympia-Folgen, vielleicht fällt uns noch jemand ein, so aus dem popkulturellen Bereich. Weil wenn wir jetzt so jemanden nehmen, den man wieder nur in Deutschland kennt, wie Helene Fischer oder sowas, das bringt ja nichts. Wir brauchen ja jemanden, den man auch international kennt.
Okay, Hans Zimmer, das würde sich natürlich anbieten. Sollte es die 3 Medaillen in 3 Jahren-Doku dann in 10 Jahren irgendwann endlich geben, die verlorenen Tapes, dann wäre es natürlich schön, wenn das entsprechend unterlegt wäre, musikalisch.
Dann kommt aber auch drauf an, welchen Hans-Zimmer-Film du nimmst. Es gibt auch Filme, die stressen dich so unendlich. Das so. Ich habe gerade gesehen, deswegen kam ich wahrscheinlich aber nur auf Hans Zimmer.
Was ist das auch für ein Vorschlag? Wo kommt der? Also einfach, wo kommt
ja, ich weiß warum, weil ich gerade gestern ein Video gesehen habe.
Ich weiß nicht, wie er aussieht.
Ja klar, Alter, ich habe den sogar schon live gesehen. Der macht eine riesen Der macht Welttourneen mittlerweile mit Band und spielt einfach seit die größten Sachen, die alle kennen, aus den größten Filmen, wo er halt, deswegen, ich glaube, dass das wirklich einer der größten deutschen Superstars ist, von dem aber wirklich die meisten Leute nicht wissen, wie er aussieht.
Und also ich habe gerade Front Row sitzen, ich wüsste nicht, wie er aussieht. Ja.
Er sieht, sagen wir mal so, er sieht interessant aus. Ich habe ein Video gesehen, wo er erklärt, wie er den Soundtrack für den diesen krassen, welcher war das? The Dark Knight, ne? Den Batman-Film, wo der Joker mit Heath Ledger und wie er sich da Gedanken gemacht hat, wie er quasi das Thema für den, und deswegen bin ich, glaube ich, einfach nur auf den gekommen. Also ich bin trotzdem auch ein Riesenfan. Er spricht so ein richtig geiles amerikanisch-deutsch, wenn er dann irgendwann mal Deutsch redet. Aber egal, wir schweifen ab. Freunde, herzlich willkommen, Abteilung Basketball, und ihr erlebt zwei Menschen, die beseelter nicht sein können. Sie haben ohnehin das Glück, dass sie ein ganz vernünftiges Leben beide führen. Und jetzt haben wir hier 3 deutsche Teams. Männerbasketball, Frauenbasketball und 3x3, die uns hier Festtage bescheren, Günni. Dass ich zumindest aus dem Grinsen, auch die ganzen Kollegen, mit denen ich hier Olympia übertrage, wir kommen aus dem Grinsen gar nicht mehr raus.
Es ist, man muss sich wirklich kneifen. Es ist natürlich noch stärker, so wenn es so geballt kommt. Ich meine, der Sommer oder die beiden letzten Basketball-Sommer waren irgendwie schon Ekstase. Das Frauen-Quali-Turnier in Belém irgendwie auch, in kleinerer Abhandlung. Ja. Wenn es jetzt quasi so gebündelt einprasselt und du auch, dadurch, dass es eigentlich ganz geil gestaffelt sind, auch so, du kannst, also bis auf jetzt, ich glaube, 3x3 und das Deutschlandspiel, haben sich das so ein bisschen überschnitten? Nee, nicht. Das heißt, du kannst auch wirklich, du hast die Möglichkeit, irgendwie alles so nacheinander zu genießen, dann zwischendurch, wenn dir langweilig, guckst du halt irgendwie dann noch Japan, Frankreich oder schmeißt irgendwie, was weiß ich, Griechenland, Spanien zwischendurch da rein. das sind sowieso schon Festtage. Also das muss man auch, glaube ich, da muss man noch ansetzen. Basketball-EM, Basketball-WM, das ist so, oder NBA-Finals, wenn du NBA-Head bist oder wo auch immer du bist, du weißt, okay, da kommt was auf dich zu, du musst dein Privatleben ein bisschen einschränken. Olympia oder die Olympischen Spiele sind einfach nochmal wirklich was ganz anderes. Ich kam gestern irgendwie aus dem Griechenland-Spanien-Spiel und dachte so, okay, jetzt, ich muss jetzt mal was gebacken kriegen. Ich habe 20 Sachen, die ich erledigen muss. Ich habe sowas wie ein normales Leben. Und dann war schon wieder, eine halbe Stunde später war ich so, fuck, Kanada fängt gleich, Kanada, Australien geht gleich los. Und ich war so fast schon ein gebrochener Mensch, weil es zerstört mich einfach. Und das ist nur das olympische Basketballturnier. Macht wirklich, macht dir quasi den Garaus. Also es ist großartig und ja, ich meine, weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Dieses, das Frauenspiel gestern, das war schon, das war eine eindrückliche Erfahrung. Da habe ich viel gelernt. Da war ja, viel Selbsterkenntnis dabei.
Dann lass uns damit einfach gleich auch mal starten. Ich finde, wir geben heute einfach den Frauen mal den Vorzug, bevor wir dann über das zweite Spiel der Männer gegen Brasilien sprechen. Eine kurze Zwischenfrage noch. Du hast die große Schnauze gehabt, dass du die ganzen anderen Sportarten auch hier immer mal mit unterbringen möchtest. Hast du denn bislang außerhalb des Basketballturniers irgendwas gesehen vom Turnen oder so?
Ich habe keine Chance. Ich habe keine. Natürlich, Simone Biles habe ich beobachtet. Ich habe das Schwimmen irgendwie, was irgendwie so zwischendurch läuft. Schaue ich mal rein, aber es macht es wirklich schwierig. Also dadurch, dass ich Basketball irgendwie priorisieren muss oder darf, ist echt dann, das wird zeittechnisch, es sind leider oft diese Breakdowns am Ende des Tages, das war der olympische Tag und dann geht's.
Aber
los.
Die sind wichtig, ne? Die sind richtig wichtig. Das ist wie nach so einer guten Sporteinheit nochmal ein bisschen Regeneration irgendwie. Wir haben zum Beispiel, ich sitze in einem in einem Container, da haben wir so unsere Arbeitsplätze, wenn wir nicht irgendwo sitzen und was kommentieren. Und da sitzen ganz viele Menschen um mich rum, die ganz viele Sportarten kommentieren. Und ich kriege eigentlich Input von allen Seiten. Ich kann ihn nicht verarbeiten, die können meinen Input nicht verarbeiten. Wenn da die Basketball-Cracks zusammensitzen, dann sind schon wieder alle genervt, weil wir die ganze Zeit nur über Basketball reden. So kannst du dir vorstellen, geht das natürlich mit den anderen Sportarten auch. Ich kriege nichts mit, da läuft ein Fernseher, ich gucke darauf, guck kurz auf meinen Laptop, weil ich schon wieder was machen muss, guck wieder hoch, plötzlich ist eine andere Sportart, hinter mir wird wieder irgendwas anderes geredet, es ist wirklich, es ist ein sehr schöner, verrückter Hustle gerade. Und zudem.
Aber der Dressurreiten, Amigo, der Superstar, alle 4 Jahre Superstar.
Ja, Wahnsinn.
Der ist beim ARD, oder? Bei der ARD.
Der ist bei der ARD, ja.
Der ist
Carsten Soestmeier, heißt der gute Mann. Den würde ich tatsächlich gerne in meinem Leben mal kennenlernen, weil bislang habe ich ja immer gedacht, dass unser lieber Kollege Michael Körner, der Mann mit den buntesten Formulierungen ist, habe ich dir ja mal erzählt. Ne? Ich liebe ja Körni dafür, dass er, ihm fallen Dinge ein, man muss ja als Kommentator manchmal Dinge anders formulieren, damit man nicht über 40 Minuten jetzt im Basketball gesprochen immer die ganze Zeit die gleiche Soße sagt. Das klingt mir mal mehr, mal weniger gut. Manchmal finde ich mich unglaublich uninspiriert vor so einem Mikro. Und Körni hat so bunte Bilder, die der dir malt. So, das finde ich so herrlich. Aber dann kommt Carsten Soestmeier alle 4 Jahre und du denkst dir, was ist hier los? Das ist wirklich irre, ne, der Typ.
Ja, das war das und natürlich auch wirklich so die Liebe und die, also was, wie ihn das fertig macht, das ist ja, das könnte so schnell, gerade so, ich glaube auch da wieder, wir so, sind wir sehr sensibel schon oder auch du jemand, der da fein für sensibilisiert ist, das könnte so schnell drüber sein oder jetzt ist er alle 4 Jahre, weiß er, jetzt kommt wieder seine Bühne und dann zieht er da seine Show ab und die
Authentizität.
So, Thomas, du kannst, jetzt hast du die Wahl, Thomas. Du kannst mich einmal richtig.
Das lassen wir drin. Thomas Linder, unser begleitender Redakteur, okay. Das lassen wir alles schön drin. Es ist früh am Morgen und ihr erlebt Günni einfach im Basketballtunnel.
Der Struggle aber, ist real.
Aber du möchtest darauf hinaus, dass du ihm das abnimmst, ja?
Ich kaufe es einfach. Ich kaufe 100%. Was immer er mir anbietet, ich kaufe es. Und es ist auch so geil, dass er dafür einfach gnadenlos abgekultet wird, weil es einfach zu Recht passiert.
Ja. Ich würde gerne mal 10 Minuten ihn mit in so eine Basketballsendung reinnehmen und hören, wie er Deutschland Belgien zum Beispiel, was Carsten Soestmeier sich gedacht hätte, wenn er da, also ich habe ja heute auch versucht, als ich vorhin aufgewacht bin, wir haben kurz geschrieben, du warst überrascht, dass ich schon wach war, da habe ich mit meinem müden Gehirn, habe ich versucht, ein bisschen kreativ zu werden, was unsere deutschen Basketballfrauen angeht. Mhm. Weil ich finde, wir brauchen zum Beispiel, wir brauchen Nicknames. Wir brauchen selbst die US-Amerikanerin im 3x3, da heißt oder auch der eine Serbe heißt Dr. Strange und die eine Amerikanerin hat so geile Nicknames und so. Und ich habe jetzt ich schlage dir jetzt mal ein paar Sachen vor. Wie gesagt, das ist heute ungelogen, ich bin aufgewacht, habe mein Handy in die Hand genommen, habe kurz mit Günni geschrieben, habe dann die Notizen-App geöffnet und da stehen jetzt folgende Dinge drin. Für Leonie Fiebig der Spitzname Leopatra.
Den mag ich sogar. Ich bin überrascht. Ich wollte es nicht mögen, aber ich mag ihn.
Machen wir weiter mit Satu. Da habe ich wirklich lange dran rumgeschraubt und ich bin am Ende bei Satum Raider rausgekommen.
Mhm. Ja, das ist ein bisschen forciert.
Ist
auch
ist
nicht kurz. Also Nickname lebt natürlich auch so von seiner Kürze manchmal.
Ja, das stimmt.
Das ist in also, dem Fall natürlich dann ein bisschen zu lang.
Ja, also apropos forciert, weißt du, was da in Klammern noch dahinter steht? Der deutsche Basketball bekommt ein Satuning. Oh, ja, da tut mir
ja,
selber weh.
Ja, ja, gut, ja. Aber man kann nicht erwarten von dir, dass du morgens einfach so drei, vier Monster wie Leopatra, wie du das
Der ist schon mal gut, ne? Der ist schon mal gut, ja. Ne? Den habe ich auch bewusst dann jetzt an 1 erstmal gesetzt, um danach dann jetzt mit den ganzen schwachen Sachen zu kommen. Also jetzt kommen auch keine Nicknames mehr, jetzt habe ich nur noch ein paar Headlines für dich. Belgien in Geiselsöderhaft.
Sehr schön.
Und Deutschland im Basketball-Frieda.
Auch, ist alles okay, ist handwerklich alles mehr oder weniger sauber. Leopatra ist schon natürlich eine Ansage.
Yes, okay. Dann arbeiten wir damit und steigen ein in Leopatra und Co., die einfach mal, wir verfolgen natürlich jetzt immer mehr, wir haben gesagt, wir sind Fans geworden dieser Spielerin. Wir müssen trotzdem auf Expertise von anderen Menschen auch zurückgreifen, um auch die Gegnerinnen einzuordnen. Und es war alles, was ich durch die Bank vor dem Turnier gelesen, gehört habe. Wir haben es auch selber thematisiert. Ich glaube, bis auf die Frauen selber, die sehr ambitioniert in dieses Turnier gegangen sind, haben viele gesagt, die sich auch sehr mit dieser Mannschaft seit Jahren beschäftigen, da dabei zu sein und darauf aufzubauen für die nächsten Jahre, ist eigentlich schon ein Erfolg, wenn du dir diese Gruppe ankommst. Jetzt starten die in dieses erste Spiel gegen die amtierenden Europameisterinnen, gegen die sie die letzten Jahre immer auf die Nuss bekommen haben, regelmäßig deutlich zweistellig verloren haben und sie schlagen sie mit 83-69 und du hast gesagt, du hast viel bei diesem Spiel gelernt. Was denn?
Das ist lustig, dass du so einleitest. Das wäre genau meine Einleitung gewesen. Dass du sagst, wir sind mittlerweile Fans und wir sollten uns auf die Meinung oder was so Expertise angeht, auf andere Menschen verlassen. Das sollte ich wirklich in Zukunft deutlich deklarieren, dass ich null Ahnung hatte von den Belgierinnen. Also natürlich EuroLeague MVP, Mesemann, ja. Aber ich habe einfach 1:1 das gemacht, was ich in meinem normalen Job, nämlich sei es EuroLeague-Kommentar oder Experte oder Nationalmannschaft oder sonst was, hasse wie die Pest, einfach blind übernommen. Ich habe einfach copy-pasted. Ich habe, sagen wir mal, 6 Spiele oder 7 Spiele von der Frauen-Nationalmannschaft gesehen. Natürlich habe ich das eine oder andere sogar vorbereitet. Da habe ich auch Clips gesehen, ich gucke mir die Spielerinnen an und so. Ich habe einfach übernommen, dass alle sagen, Belgien ist überragend, da kann man nichts machen. Gut, die Amis kenne ich halt, von den Amis kenne ich 8 bis 12 Spielern. Es steht mir 0,0 zu, irgendwie so auch quasi in so einem Podcast-Format zu sagen, okay, ich rede jetzt mit Expertise über die Frauen und über die Männer. Das kann ich nicht. Ich kann sagen, ich rede über die Männer, da weiß ich, wovon ich spreche, und ich rede über die Frauen, da weiß ich, habe ich die eine oder andere Idee, was ich sehe und kann das beschreiben, aber ich kann 0,0 einordnen oder vergleichen, Teams heranziehen und so weiter. Das kann ich nicht, weil ich nicht im Videoraum sitze und mich nicht darauf genügend vorbereitet habe. So. Ja. Und deswegen fände ich das eigentlich auch großartig, wenn, das fand ich wirklich cool von dir, du hast irgendeinen Podcast ausgeschautet, das hört sich so schlimm an, aber erwähnt in deiner Übertragung. Wenn diese Menschen, die seit Ewigkeiten sich mit dem deutschen Frauenbasketball auseinandersetzen und denen quasi in den roughen Jahren am Start waren, dass die jetzt auch Plattformen kriegen, irgendwie, wenn sich Leute dafür interessieren, dass wir dafür sorgen, dass die gefunden werden und dass nicht die jetzt da irgendwo zu Hause sitzen und sagen, ich mache die Arbeit seit 6 Jahren und jetzt sitzt komischer Günni da und erzählt irgendwas von wie es in der Gruppe ausgeht, weil er irgendwas gesehen hat. Das ist einfach so, das ist nicht cool und das sollte nicht der Weg sein. Jetzt habe ich dieses Spiel gesehen, jetzt habe ich die Belgien gesehen und jetzt habe ich diese deutsche Nationalmannschaft gesehen. Jetzt würde ich noch zu meiner Verteidigung Folgendes sagen. Alexis Peterson ist ein Puzzlestein. Was hättest du wie im Labor gemacht für diese Mannschaft? Also das, was wir bisher gesehen haben, ist einfach, Es ist Speed, es ist Penetration, es ist Selbstbewusstsein, es ist Confidence, es ist, ich komme immer in die Zone, wann ich will. Das ist genau das Element, was du gebraucht hattest. Niara, ich hoffe, dir geht's besser. Sehe ich nochmal eine ganze Ecke besser, als ich sie zum Beispiel so während des letzten Jahres gesehen habe, oder auch wegen des Fensters. Und auch da wieder, dann sehe ich sie in einem Fenster, keine Ahnung, was, da kannst du ein bisschen, was weiß ich, Achillessehnenschmerzen haben, und dann ist das mein Eindruck von Niara bisher, und dann sage ich, ja, keine Ahnung. Und sie bewegt sich einfach deutlich, ihr Drive, ihr kleiner Headfake und dann ihr Penetration, das sieht alles nochmal so viel besser aus, deswegen diese Mannschaft ist wirklich, also, nochmal, das ist jetzt keine, ich bin einfach Fan, das ist einfach eine Mannschaft, wo es richtig zusammenpasst, und genau das war vorher nicht mein Eindruck, ja.
Mhm. Der Podcast heißt Talking Her Game ohne G hinten dran, von Simon Roten, ein lieber Bekannter von mir, mit dem ich sogar schon mal ein, zwei Frauennationalspiele kommentiert habe. Kann man wirklich nochmal shoutouten, habe ich auch nochmal für meine Vorbereitung, hat er Expertise mit mir geteilt. Einfach, ich habe ihn angerufen und er hat mir ein paar Dinge erzählt, und das ganz unprätentiös und ohne irgendwas dafür zu erwarten. Deswegen, wenn ihr den absoluten Deep Dive in dieses Spiel haben wollt, dann könnt ihr einfach nach dieser Folge direkt bei ihm noch mit reintauchen. Was ich nicht so auf dem Schirm hatte bei diesem Spiel, einfach weil ich auch ein bisschen dumm bin, dass es natürlich eine absolute Heimkulisse für die Belgierinnen war, weil das ja so nah an der Grenze da liegt. Volle Hütte. Ich glaube, es gab einige Nationalspielerinnen, die hatten so eine Kulisse noch nicht erlebt mit so einer Größe und so voll. Also sie sind durch die Hölle von Belém gegangen. Wir haben darüber geredet, aber das war schon auch krass. Und dann siehst du diesen Start. Und dann siehst du, wie Belgierinnen plötzlich nervös werden, Bälle wegwerfen, wie die Verteidigung klickt, wie Fiebig klickt. Und du hast du nicht auch erstes Viertel oder erste Halbzeit zum Einrahmen oder sowas, ne? Hattest du irgendwo bei Social Media geteilt?
Ja, also, aber auch da die Körpersprache. Nochmal, wenn ich nicht gewusst hätte, wenn ich nicht einfach billig Belgien ist eine Übermannschaft gekauft hätte vorher, dann hättest du mir das zeigen können, und ich hätte gesagt, wenn du mich gefragt hast, wer tritt hier wieder Europameister auf, unabhängig davon, dass die Bälle reingehen oder dass du mal so ein Ausreiß, das war für mich Deutschland. Deutschland ist so, so selbstbewusst. Da war so viel Körpersprache drin, das war schon außergewöhnlich. Und dann eben auch nach diesem wackeligen ersten 5 Minuten, im dritten Viertel, die Klischee für ersten 5 Minuten im dritten Viertel, die normalerweise mitverantwortlich sind, wenn du so ein großes Comeback startest. Auch da wieder alles in den Griff bekommen. Und da finde ich Petersen ist, also Satus Name ist jetzt irgendwie noch nicht gefallen in dem, was sportlich, Leonie Fiebig natürlich, du hast gesagt, Geisel, Söder, Gülich, alle. Das ist einfach, die Mannschaft ist so tief, also mittlerweile jetzt so variabel, macht richtig Bock, ja.
Beschreib das gerne mal. Du hast es gerade schon so ein bisschen gemacht, weil du da ja auch den besonderen Blick dafür hast. Was macht Alexis Petersen, was dieser Mannschaft so sehr hilft?
Naja, setzt sie einen defensiven Ton, das, so wie wir das auch ein bisschen bei Dennis gesehen haben. Also sie ist super unangenehm, sie kann sich sogar mal wirklich stressen im Ballvortrag. Und sie hat einfach so eine Greediness. Und das ist defensiv schon, das ist so die Sperrspiele. Und das hat wirklich gefehlt. Also Deutschland hatte, was ich bisher gesehen hatte, auch natürlich Defensive schon auch, ja, einfach, sie haben Länge, sind variabel, können ganz gut switchen. Aber du hattest nicht diesen einen kleinen Speedster, die Sperrspitze, die früh den Ball aufnehmen kann und dann wirklich für Stress sorgen kann. Das ist das eine. Und dann in der Offensive einfach, im Februar war es quasi Flexcut, Post-Up, alle stehen so ein bisschen, und dann bist du dafür, dann musst du gucken, dass irgendjemand seinen offenen Wurf trifft. Jetzt ist die Defensive bricht ständig zusammen, und das ist auch einfach irgendwie so eine Dynamik und Ästhetik in Petersens Spiel, ja. Das ist eine Hezzy, das ist eine Stop-and-Go, das sind so Sachen, die sieht einfach ein Blinder sofort, das sieht anders aus als das, was ich normalerweise, oder was wir hier in Deutschland unter Frauenbasketball auch so den Bewegungsmustern und so kennen. Und nochmal, ständig in die Zone zu kommen. Und dann hast du eben, Werferinnen, auf einmal ist eine ganz andere Balance im Spiel. Du hast 4, 5 richtige Waffen, die sich selber was kreieren können oder den Ball laufen lassen können. Das ist ein Riesenunterschied.
Also Peterson ist ein Monster. Den Spielfilm noch mal ganz kurz. Also Fiebig, 13 Punkte in der ersten Halbzeit, 3 Dreier, geht voran. Dann diese Leidenszeit im dritten Viertel, wo vor allem, finde ich, Niara total dagegen gehalten hat, ne? Mit allem, was sie irgendwie drin hatte. Es blieb dann weiter dabei, die Belgierinnen selbst einigermaßen offene Würfe, schönerweise von draußen nicht getroffen. Vielen Dank dafür. Und dann dieser Schockmoment, ne, bei der Ballübergabe. Niara kriegt die Schulter von Leopatra voll ab, wird voll ausgenockt. Das ist, also ich glaube, das ist doch im Grunde genommen wirklich so, wie wenn du einen Kinnhaken von einem Boxer bekommst, ne, in dem Moment.
Ja. Also, und auch da, die Beine wirkten so wackelig. Ich weiß nicht, ob man davon ausgehen kann, dass sie, also wenn ich jetzt an so ein NFL-Protokoll denke, dann sind das oft 2 Wochen, ne? Also das, ich kam auch noch keine Meldung, glaube ich, raus, ne? Oder hat man schon?
Nee, also es war so, dass der DBB relativ schnell gesagt hat, leichte Gehirnerschütterung, und sie packen sie eben in so ein Concussion-Protokoll, wie wir es ja kennen, wo du dann eben genau, ja, wie beschreibt man das am besten? Also es ist ein Protokoll, nach dem du vorgehst, um bei Kopfverletzungen dafür zu sorgen, dass wirklich jemand wieder einsatzfähig ist, ne? Kann man so beschreiben? Ja. Ich glaube, ja.
Ja.
Ja, also gute Besserung an dieser Stelle, weil sie wirklich auch, also erstens, das wünscht man sowieso niemandem, ne? Und dann auch noch so maximal bitter, wenn das dann irgendwie die eigene Mitspielerin ist, aber wie sie auch dagegen gehalten hat im dritten Viertel, später ja Satou dann auch noch verletzt runter. Und was passiert dann? Wir haben das Monster Peterson, wir haben Leopatra und dann haben wir halt auch noch Youngster, ne? Lina Sonntag, ich erinnere mich an diesen Block, und dann haben wir Frieda fucking Bühner, die da raufkommt und einfach ein Monster viertes Viertel spielt. Und das, also das ist ja dann fast noch die wohlfühligste Geschichte überhaupt, dass du hinten raus sogar noch eine 20-Jährige hast, die einfach auf der größten Bühne sich denkt, ey, ich glaube, sie war beste deutsche Scorerin in der DBBL vergangene Saison, wechselt jetzt auch ins Ausland. Und dann spielt die da so, als wäre sie 30, ne?
Ja, das ist schon die Toughness, also die Mannschaft ist, was Toughness angeht und so, was Obstacles, irgendwie Widerstände zu überkommen und so weiter, das ist wirklich wild, Vogelwild. Wirklich, das ist offizielle Vogelwild.
Das können wir mittlerweile, wir müssen mal mit Thomas und unserem Audio-Team, wir brauchen so einen kleinen Jingle, Prädikat Vogelwild. Das kann ich mir gut. Weißt du übrigens, an wen ich mir die Zähne ausgebissen habe, wie die Belgierin auch? An der Bundestrainerin. Bei Lisa Tomanis habe ich einfach noch, da ist Nickname-mäßig, ich habe dann gedacht, kann man hinten mit dem Diss irgendwas machen, aber da gerne, wenn Basketball Deutschland Vorschläge hat, was die Spielerin angeht, was die Trainerin angeht, immer her damit. Sie hat auch dann in der zur richtigen Zeit im dritten Viertel die Auszeit genommen, ne? Also können wir auch nochmal.
Und auch da, nochmal, diese kurzen Trainingsphasen, die Kombination aus, ich habe schon mehrere Spielerinnen da, muss mit denen arbeiten, aber dann kommen quasi in Anführungszeichen die besten Spielerinnen erst dann noch dazu und muss die irgendwie da reinzwängen, ohne dass das, was ich schon da habe, irgendwie komplett über den Haufen geworfen wird und so. Das ist alles so eine schwierige Aufgabe, und die Entwicklung, gerade offensiv, was Flow und so weiter angeht, ja, ist natürlich personell bedingt durch Peterson, aber ist eben auch wirklich, das muss einfach hervorragende Arbeit sein, was von der Coaching-Seitenlinie kommt.
Also wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Es geht jetzt am Donnerstagvormittag um 11 Uhr gegen die Japanerinnen. Die waren von den Experten und Expertinnen, die wir angezapft haben, der machbarste Gegner. Aber wir machen jetzt schon mal wieder ganz vorsichtig hier, was das angeht, und freuen uns einfach drauf, mit den deutschen Basketballfrauen hoffentlich noch eine richtig gute Zeit da zu haben bei diesem olympischen Turnier. Gleiches gilt, das durfte ich ja dann übertragen, für die 3x3 Frauen, die einfach mal die USA, die Weltmeisterinnen schlagen mit 17-13 nach einem Horrorstart, 0-5 hinten. Wie ist es eigentlich? Du hast ja gesagt, du musst dir noch ein bisschen 3x3-Expertise draufschaffen, aber auch wenn du das Spiel so ansiehst, also ich könnte mir vorstellen, dass du echt gut für 3x3 gemacht gewesen wärst.
Ich?
Ja.
Also ich habe ein paar Gründe für dich, oder einen Hauptgrund, warum es auf jeden Fall nie, also nein, liegst auf dem Holzweg. Wenn du das mein Spiel analysierst, erstens gibt, die Schiedsrichter wären wichtiger für mich gewesen. Also so eine physischere Linie, wenn ich auf dem Freiplatz gezockt habe und, oder wie auch immer, gegen Ludwigsburg, wenn die Schiri sagen, heute lassen wir viel laufen, Nachteil Günni. Das ist einfach so.
Okay,
ein kleiner, fragiler Mann gewesen. Ich brauche
die Betonung liegt auf gewesen.
Anweisung. jetzt, ich bin jetzt normalo und jetzt bin ich ein normal großer, stattlicher Mann. So. Damals war ich ein kleiner, fragiler Mann. Ich brauche eine klare Linie. Ich muss verstehen, was faul ist, was nicht. Und es sollte, umso physischer es wird, umso mehr der 1,95 Meter große Point Guard, der mir gegenübersteht und der, was ich 10 Kilo mehr Muskeln hat, umso mehr fällt das ihm in die Karten. Auch wenn ich genauso faulen kann und festhalten kann, wenn er das auch darf, dann schwinden meine Vorteile. Zudem war ich auch noch empfindlich, was so, also Wind, also keine Ahnung, draußen zu spielen, das ist schon nicht meins, bin ich schon schwach. Komisch aussehende Bälle, bin ich schwach. Also ich bin schon so eine sehr so, ich brauche meine Wurf, es muss schon alles passen, dass ich funktioniere. Und was auch, und du musst ja die ganze Zeit defensiv da sein. Also ich kann mir nicht mal 2-3 Minuten nehmen, wo ich sage, okay, jetzt zerstöre ich vorne, aber ich guck mal, je nachdem, was ich für ein defensives Matchup habe, dass ich da mal, also jetzt natürlich nicht zulasse, dass der direkt scored, aber ich nehme mal vielleicht mal, lauf da mal jetzt 5 Minuten bei 85%, weil ich mich vorne konzentrieren muss. Das kannst du bei 3x3 ja auch nicht machen. Aber erklär mir mal bitte, was da passiert ist. Ich habe nur die Highlights gesehen. Hast du ein Gefühl dafür, was so, was war da los? Wie schlagen wir den Weltmeister?
Also das Ding ist, der Rhythmus dieses Spiels ist ja so ein anderer als beim klassischen Basketball, ne? Dass ich auch da rausgegangen bin und also ich habe ja jetzt ein paar von diesen Spielen schon kommentieren dürfen, 3x3 auf verschiedenem Level, und es ist jedes Mal so, das rauscht an dir vorbei. Du machst einmal den Mund auf und plötzlich ist das Spiel vorbei. Und denkst dir so, wie geht das? Was ist hier gerade los? So, Auszeiten sind 30 Sekunden, zack, 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 boom, boom, keine groß und fertig. Spiel ist durch. So, und demzufolge hat's einmal zack, zack gemacht und du liegst 0-5 hinten und machst die ersten 3 Minuten keinen einzigen Punkt. Lustigerweise war das dann der Moment, wo wir dann auch im Fernsehen zu mir kamen, und dann wurde es schlagartig besser und plötzlich gibt's einen 6-0-Lauf und plötzlich geht's hin und her. Und dann, also auch da ist es so, das haben mir alle vorher, ich habe mit Svenja telefoniert, ich habe mit einem der Coaches gesprochen, ich habe mit ein paar Menschen geredet, die da viel mehr Peil von haben als ich, und die sagten alle, naja, aber es ist 5 gegen 5. Du kannst es gar nicht prognostizieren. Es gibt so viele Turniere, wo auch Favoriten, Favoritinnen plötzlich Spiele verlieren und alle stehen da und denken sich, hä? So, und die deutsche Mannschaft ist halt mit Svenja Brunkhorst, Sonja Greinacher, die sind eingespielt. Marie Reichert auch, die kam ein bisschen später dazu, zu diesem Bundesstützpunkt Hannover. Die spielen ihr Ding so, die lassen sich auch nicht verunsichern, weil die halt, und ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Elisa Mevius, die jetzt dazugekommen ist, haben sie mir auch gesagt, ja, aber die hat das in den U-Mannschaften gespielt. Die kennt unsere Systeme, die weiß, was wir da alles so machen. Also keine Sorge, das ist natürlich super blöd gelaufen mit Luana Rodefeld, dass die sich verletzt hat, aber das kriegen wir hin so. Und sie haben verschiedene Waffen in diesem Spiel. Sonja Greinacher ist im 3x3 einfach eine Waffe für sich. Das hat sie auch in dem Spiel wieder gezeigt. Du hast Svenja als den Kopf des Teams, die irgendwie so die Anführerin ist, die alles orchestriert. Und dann hast du mit Marie Reichert, hast du echt für deutsche Verhältnisse stabile Athletik. Und mit Elisa Mevius hast du eine, die regelmäßig zum Korb kommt. So. Und die haben einfach haben die das Ding einfach mal innerhalb von wirklich auch nur einmal schnipsen und plötzlich liegen die vorne. Und das ist so krass an diesem Spiel irgendwie. Und es war so eine ganz krasse Teamleistung. Alle 4 Spielerinnen, wenn du mal auf das Scoring guckst, mit mindestens 3 Punkten, jede einen Distanzwurf getroffen, 3 der 4 Spielerinnen jeweils 2 Würfe geblockt, also ne, was du gerade gesagt hast, keine Auszeiten, defensiv nehmen und dann wirklich schön reingekrabbelt in den Kopf der Amerikanerin und dann hinten raus auch zum richtigen Zeitpunkt die Distanz so vergrößert, dass man das Ding nach Hause fährt. Aber ich muss wirklich sagen, also es kommen ja jetzt schönerweise, also nachher steht das nächste Spiel an gegen Australien, wo ich wieder drauf sitze. Es ist wirklich so, dass ich muss noch an meinen Analysefähigkeiten nachträglich für ein 3x3-Spiel arbeiten, weil es wirklich wie ein Rausch ist. Aber es ist krass, also die Venue auch dort, ne, auf dem Place de la Concorde, du siehst den Obelisken im Hintergrund, 4000 Leute passen auf diese Tribünen. Ich habe kurz mit Svenja nochmal geschrieben, die sagt auch, die Venue ist Wahnsinn. So, das ist für 3x3-Verhältnisse halt echt krass. Und jetzt so zu starten irgendwie, die US-Amerikanerinnen waren so im Favoritenfeld mit drin, Australien jetzt der nächste Gegner, China haben sie relativ weit oben gehabt. Und dann, ja, aber es ist irgendwie, das war so, alles kann, nichts muss irgendwie, war so die Aussage bei diesem Turnier. Aber auf jeden Fall ins Play-In rein. Dazu musst du unter die ersten 6, sage ich jetzt mal. Und dann schauen wir mal. Aber es macht Spaß, ne? Es ist einfach die ganze Zeit, es ist wie Basketball, wirklich, wer hat das denn getitelt? Basketball auf Speed stand irgendwann mal in der Zeitung. Und das ist es einfach.
Ja, das ist schon, das hat schon auf jeden Fall seinen Reiz. Wie ist der Modus? Also spielen die auch eine Gruppe und dann, also ist es vergleichbar mit dem deutschen Modus oder?
Nee, jeder gegen jeden.
Mit dem normalen Basketball?
Jeder gegen jeden. Das heißt, die haben jetzt.
Wie viele
morgen
Teams sind denn da?
Insgesamt 8. Und du hast zum Beispiel 2 Doppelspieltage und da spielen sie zum Beispiel an einem Tag morgens um 9 und abends um 9. Also es ist völlig, völlig irre. Spielt 7 Spiele. So, und dann musst du halt, wie gesagt, die ersten beiden direkt Halbfinale, 3 bis 6 Play-In, die letzten beiden raus. Und dann der Entscheidungstag, das ist ein einziger Tag. Da spielen Männer und Frauen auch im Wechsel, Halbfinale, Halbfinale Frauen, Halbfinale, Halbfinale Männer, spielen Platz 3. So, und das ist alles an einem Tag. Das heißt, selbst deine beiden wichtigsten Spiele bei den Olympischen Spielen hast du an einem Tag und da ist gar nicht mal so krass viel Zeit dazwischen.
Krass. Also, hast du so Feedback bekommen? Sprechen dich Leute manchmal an und sie sagen so, ey, ich habe das noch nie geguckt, aber das hat richtig Bock gemacht oder was ist so die?
Es gab schon, genau von der Kategorie gab es tatsächlich ein paar Leute, die gesagt haben, krass, habe ich noch gar nicht so gesehen, aber ist ja super unterhaltsam, geht schnell vorbei. Ich glaube, das ist eigentlich so die Sportart irgendwie auch, also geht schnell vorbei im Sinne von, ihr wisst, wie ich es meine, aber ich glaube, das ist so, wo habe ich das denn nochmal? Ich habe gestern auf Threads gelesen, da sagte jemand, er hat mitgekriegt über die letzten Monate, sein Sohn ist plötzlich im Basketballfieber. Und der guckt sich immer die Highlights von den NBA-Superstars an. Und dann haben jetzt die Amis gespielt und dann hat er seinen Sohn aus dem Kinderzimmer rauszitiert, mit dem zusammen auf dem Sofa gesessen. Nach der ersten Halbzeit ist er wieder in sein Zimmer gegangen, hat gesagt, das sind mir zu viele Unterbrechungen, das dauert mir alles zu lange, weil er nur auf Highlights getrimmt ist. Und ich glaube, für diese Generation, die du eventuell auch da in deinem Haushalt hast demnächst, wo die Aufmerksamkeitsspanne dann irgendwann durch bestimmte Apps ein bisschen kürzer ist, ist das natürlich die Sportart, die am ehesten so den ersten Aufschlag mit Basketball vielleicht machen könnte.
Naja, das verändert natürlich auch deinen Bezugsrahmen. Das heißt, wenn du einmal anfängst, 3x3 zu gucken, dann kann ich gut nachvollziehen, wenn dann die go to the monitor, give me the control, dass das dann wirklich dich umbringt. Ja?
Naja. Also Shoutout an beide Frauenteams, die wir in Lille / die 3x3 Mädels in Paris dabei haben, das hat richtig viel Bock gemacht. Es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag weiter. Guckt alles, konsumiert alles, folgt denen auf allen Kanälen bei Instagram. Die haben jede Aufmerksamkeit verdient. Und demzufolge haben wir die jetzt auch mal vorne angestellt und sprechen jetzt über Deutschland-Brasilien, Günni. Am Ende 86-73, die deutschen Männer mit 2 Siegen schon im Viertelfinale. Es geht dann gegen Frankreich um den Gruppensieg. Und wir ziehen was für Takeaways raus aus diesem Spiel?
Das war ein Monsterspiel. Es hat wirklich unglaublich Bock gemacht, das zu gucken. Was vielleicht so ein bisschen gegen den Konsens oder gegen das allgemeine Gefühl ging, was ja, glaube ich, war, ein hässliches gewonnen. Und es war vielleicht vom offensiven Fluss nicht schön. Genau deswegen aber umso spannender für mich, umso interessanter das zu beobachten, was da so alles los war. Und es war für mich ein absolutes Monsterspiel von der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Also vorne angefangen, Brasilien ist schon, das ist ein bisschen unter den Tisch gefallen, so ein Quali-Turnier gewinnst du nicht einfach so. Brasilien ist eine richtig gute Mannschaft. Die sind lang, die sind athletisch. Die haben so ein paar Spezialisten offensiv. Die sind gut, die sind tough. Die haben dieses typische, also die haben die viele Emotionen in ihrem Spiel. Die sind gut. Aber was soll ich sagen? Deutschland ist einfach, die sind so weit jetzt, das ist schon scary. Das ist schon scary. Und was ich am interessant, also wir können über alles und wir können auch so über den Spielverlauf und so sprechen, gut sofort den Ton gesetzt. Du hast, ich glaube, so gerade so nach außen hin ostentativ, wie Dennis das gezeigt hat, dass es so, okay, wir sind sofort am Ball, Tip-off, direkt nach dem Tip-off, Dennis ist so, klebt sofort an seinem Gegenspieler. Dann weißt du, okay, die Mannschaft weiß, also das alte Dringlichkeitswort, so die Mannschaft ist sofort da gewesen. Und das haben wir in diesem Sommer in der Form nicht immer gesehen. Also das war schon manchmal so ein bisschen relaxed. Das war nicht relaxed. Und 4-0 Start und dann merkst du irgendwann Mitte erstes Viertel oder wahrscheinlich schon nach 3 Minuten, okay, offensiv funktioniert heute irgendwie nicht so viel. Und da, also ich höre mir den olympischen Basketball-Kommentar gerne an. Ich finde, da sind auch immer wieder Leute dabei, die auch das wirklich gut beschreiben, was da passiert. Also ich finde, so finde ich super, aber da hätte ich mir dann trotzdem einen Experte gewünscht manchmal, der versucht, das eben auch zu dir zu erklären, warum das jetzt passiert. Warum ist kein Fluss in Deutschland? Also wo ist der Rhythmus hin? Was passiert? Und für mich wirkte es so, als ob die Brasilianer erstmal klar sagen, okay, wie genau die Werfer, das Thema, was wir letzte Woche oder vor 3 Tagen hatten, die Werfer, die Großen, die Daniel Theis, die Joe Vogtmann, die JTs, die Mo Wagners, die werden heute getestet, die kriegen ihre Dreier. Von Daniel haben sie super soft gespielt, JT haben sie super soft gespielt. Das war, jetzt JT hat, das war nur ein Beispiel, gibt den Ball rein zu Bonga, sein Felicio hilft runter, der Ball geht wieder raus, Felicio bleibt fast, also 2 Meter entfernt. Bei Daniel Theis genauso. Dennis penetriert, hat ein bisschen Probleme, sein Mann kommt dazu, Daniel ist ganz frei in der Reihenlinie, gibt den Ball raus und beide Male haben sie die Großen nicht geworfen. Ich glaube, insgesamt nur 3 Dreierversuche oder 2 sogar nur. Ich glaube, Joe hat einen geworfen im Fastbreak. Daniel hat noch einen versucht. Und da merkst du, das ist so ein großer Unterschied. Nochmal, Franz hat gestern, glaube ich, 0 von 6 geworfen. Das ist für mich nicht so schlimm wie, oder was heißt schlimm, oder nicht so entscheidend für das, wie das Spiel aussieht, wie wenn du von 4 und 5 nicht diese Gefahr hast. Und Brasilien hat sie getestet und das hat dafür gesorgt, dass erstmal alles kompakt wird. Und dann noch muss man ein Kompliment aussprechen, gerade auch als Thiago eingewechselt wurde. Die Deutschen haben es nicht so gut hinbekommen, Gegner in die Blöcke zu bekommen. Also oft bei den klassischen Pick-and-Rolls, entweder war das Timing nicht gut genug und die Guards von Brasilien haben es wirklich gut gemacht, oben durchzukommen und dann immer mal wieder reinzustreuen, unterher zu gehen. Und dann ist es einfach passiert, du läufst ein Pick-and-Roll und der Guard steht vor dem Guard und der Große ist beim Großen und irgendwie alle gucken sich an und keiner weiß richtig, warum,
ist
da,
nichts
jetzt
passiert
nicht
eigentlich,
warum
ne?
da jetzt
ja.
nichts rausgekommen ist, warum jetzt kein Vorteil. Ja. Ja. Und diese beiden Dinge, dass wir die Brasilien testet die Großen und die bestrafen das an dem Tag nicht oder forcieren das nicht, das anzunehmen und die Guards oder dieses Timing bei den Pick-and-Rolls, die Guards wirklich in die Blöcke reinzubekommen, das waren die für mich die Probleme, warum Deutschland im Halbfeld, in der Halboffense Probleme hatte.
Ja. Ja, super interessant. Also es steht dann trotzdem nach den ersten 10 Minuten 22-10. Ne? Andi erwischt einen super Start, macht 9 Punkte in 6,5 Minuten. Das war aber so mit Moritz zusammen, dass also Moritz im ersten Viertel direkt gut im Modus gewesen, ne? Mit Defense, Hustle, Rebounds.
Wahnsinns Plays von Mo, ja. Wahnsinns Play von Mo. Wieder alle drei, dafür die drei Großen in den Switches. Das ist, die sind eine Macht einfach. Und ja. Was für verschiedene Spielertypen das dann auch sind, ne? Also Thiago hat einen über Joe einen Dreier getroffen, einen über Joe Vogtmann einen Dreier und das war's eigentlich. Sonst in allen Situationen Thiago testet mit guten Hessis und einmal gegen Mo Wagner muss er quasi, verlässt er den Boden, springt und weiß gar nicht wohin und schmeißt den Ball einfach wieder auf den Boden. Daniel Theis sofort mit dem Block in der ersten Possession in dem Switch. Das war wirklich überragend gearbeitet von denen.
Also das steht bei mir hier auch. Erstes Viertel defensive Highlights, Theis, Wagner und dann steht hier vor allem, da springen wir dann gleich hin, in der zweiten Halbzeit. Wirklich, was Joe da manchmal mit seiner Fußarbeit, wie er es geschafft hat, wirklich, Thiago, er kann ihn natürlich nicht komplett vor sich halten, so, ne? Aber also dann auch hinten raus habe ich mir auch nochmal hier. Genau, wie im dritten Viertel, Joe, Daniel Theis, 2-3 Mal gegen die Guards einfach, ne? Was die da, wie die das spielen. Wie die eigentlich das gar nicht, die dürften das gar nicht so spielen können, aber die spielen es halt einfach so, weil sie so gut sind.
Unglaublich gut, unglaublich gut. Das ist wirklich defensiv, diese Mannschaft, ein absolutes Brett. Und du hast es wirklich früh gemerkt, fand ich in der Partie, das Kollektiv und für mich Dennis, das war ein Monsterspiel von Dennis. Das war, die Dreier waren fast Bonus. Sondern ich fand, du hast ihm im Gesicht angesehen, wie fokussiert er war. Nochmal, es fühlt sich ja für, wir sind jetzt in diesem deutschen Basketballrausch. Es ist so, alles funktioniert. Die Fallhöhe in dem olympischen Turnier, in dem Format, ist so hoch, wenn du in das Spiel irgendwie komisch vergeigst, hast du fast ein Do-or-Die-Spiel gegen Frankreich. In Frankreich gegen das Alien. Und das sorgt normalerweise, wenn die Fallhöhe so groß ist, das ist normalerweise was, wenn Druck da auf einmal sich plötzlich einschleichen kann und dich lähmt. Das ist das Domrep-Spiel. Das ist wir haben die beste Mannschaft, die wir je hatten, oder, und warte mal kurz, wenn wir heute gegen Dominikanische oder jetzt ist es drittes Viertel, wenn wir das Spiel die nächsten 15 Minuten gegen die verlieren, sind wir raus. So, diese Realisierung, die kann wirklich dafür sorgen, dass sich nichts mehr, dass du verkrampfst, dass nichts mehr passiert. Weil wir, wer hätte gedacht nach dem Japan-Spiel, oder es ist ja eigentlich für uns alle kollektiv undenkbar, dass Deutschland in der Vorrunde rausfliegt. Also, es war so, das wird wieder ein krass, es ist wieder ein Rausch. Wir haben seit dem ersten Spiel nicht mehr verloren, dann die Amis fast geschlagen, Japan weggeputzt. Und auf einmal bist du in der Halbzeit und es wird real. Es ist so, okay, es steht 40-40. Brasilien ist gehypt, sie haben mit Jago jemanden, der sie angezündet hat, Benitez da. So. Ja. Stell dir mal vor, wir verlieren die zweite Halbzeit mit einem Punkt, wir verlieren das Spiel und auf einmal ist es eine Dura-Dai-Situation und wir fahren vielleicht aus diesem olympischen Turnier nach Hause in der Vorrunde. Und wenn das sich, wenn sich so ein riesiges Ding, also zwischen dem, was gefühlt passiert und dem, was dann irgendwie passieren kann, nochmal, das ist eine Riesengefahr. Und Deutschland hat meiner Meinung nach einfach, das hat dafür geführt, nicht, dass es wurde nicht lähmt, sondern es wurde, egal was offensiv passiert, wir verteidigen wie die Geisteskranken. So, es ist einfach Dennis Gesichtsausdruck, Dennis in den Switches, Dennis nimmt Benite, Dennis ist am Ball. Es waren so viele Blöcke zu navigieren, das hat dieses von Petrovic, das offensive System ist wirklich ständig, das, also wenn du alte Spieler hast wie Huertas oder auch Benite, dann ist es nicht ein Ballscreen, sondern sind es zwei, drei hintereinander. Dann kommt der erste, dann kommt der zweite und der zweite ist aus Bewegung und dann ist es wirklich viel zu navigieren gewesen und gerade Dennis hat das gut gemacht, war in Switches, hat da mitgearbeitet. Für die Hörer, es gibt nichts Anstrengenderes für einen kleinen Spieler als einen Switch mit einem großen und dann versuchen ihn aus der, oder dann dagegen zu arbeiten. Das ist, ich sprinte lieber 5 Minuten hin und her, oder wenn man, das kann man gerne zu Hause ausprobieren, sprinte mal durch die Gegend 5 Minuten, so schnell du kannst, oder nicht so schnell du kannst, renn rum, und dann geh mit dem Rücken an die Wand und mach so einen Wall-Sit und drück, versuch aus den Oberschenkeln mit tiefem Körperschwerpunkt eine Wand mit dem Rücken wegzudrücken. Da brennen deine Oberschenkel nach 20 Sekunden und dann mach mal den nächsten Sprint. Der nächste Sprint denkst du, oh fuck, brennt ein bisschen, ist ein bisschen Laktat reingeschossen in die Beine. Das hat Dennis hat alles gemacht von dem. Die Switches waren clever, auch hintenrum, hinterher, auch gerade in der zweiten Halbzeit wurde öfter schneller ausgelöst. Ja. Aber ich finde, du hast ihm angesehen, dass er einfach sagt, okay, ich mache, was immer wir brauchen, um zu gewinnen. Und das war für die 4 Steals, Felicio im Low-Post gestealt. Und es war einfach so eine krasse Einstellung und so Entschlossenheit in der Mannschaft zu erkennen. Das war Wahnsinn. Es fühlt sich so an, selbst wenn wir heute nichts treffen, wir gewinnen das Spiel, weil wir müssen. Und das war echt ein krasses Zeichen nach außen.
Ja, bestes Beispiel dafür, ne? Du hast es gesagt, Franz ist weiter im Shooting Slump, aber er hat 4 Steals, um das jetzt so ganz plakativ mal an so Zahlen irgendwie so ein bisschen aufzuhängen. Also die Brasilianer laufen komplett heiß im zweiten Viertel, 7 von 10 Dreier. Vor allem Franz und Dennis halten da dagegen, dass es zumindest irgendwie auch ausgeglichen in die Halbzeitpause geht. Dann nimmt sich wieder Bruno Caboclo mit dem 5. Foul raus, bei 3 Minuten im dritten Viertel. Was hat er gespielt? 13,5 Minuten. Ne? Mhm. Also das ist nicht sein Turnier bis hierhin. Du hast auch richtig gemerkt, wie Dennis auch wirklich jedes Mal, wenn er dann direkt Jago gegen sich hatte, das auch persönlich genommen hat, ne? Weil er sich halt denkt, ja, okay, du bist halt irgendwie klein und wusig, aber ich bin Dennis Schröder und eigentlich ist das meine Stärke so. Also jetzt entspann dich mal. Dann führen sie nach dem dritten Viertel 60-51. Brasilien ist so ein bisschen erkaltet, da war die Halbzeitpause, glaube ich, gar nicht so schlecht. 20-11 in dem Viertel und dann die Energie bleibt hoch in der Defensive und wir müssen bitte auch noch ein bisschen über Isaac Bonga reden.
Ja. Der Schlüsselspieler natürlich der, dass so ein bisschen das fehlende Shooting von den großen Positionen aufgefangen hat. Ich bin mir sicher, auch Brasilien hätte beim ersten Fehlwurf ihn super, super soft gespielt. Hinten raus auch noch, als die Zone kam, was natürlich dann in so einem, den schon reingemacht, das Spiel quasi dicht gemacht, vorher ganz wichtige getroffen, in Fastbreak, auch das gespürt, ne, dass du sagst, okay, nach Stops, wir brauchen vielleicht mal ein, zwei einfache. Und dann vielleicht auch, das ist vielleicht eine Millisekunde, wo er früher sich Richtung eigene oder gegnerischem Korb dann orientiert nach einem Defensiv-Rebound, weil er einfach weiß, okay, 2 Punkte wären hier jetzt richtig Gold wert. Das gemacht. Und einfach so dieses, okay, wir verspüren als Mannschaft Druck und wie reagieren wir darauf? Das war ein tolles Beispiel dafür, wie es im Idealfall aussieht. Und auch wenn wir oft falsch liegen, wer Abteilung Weltmeister gehört hat, der weiß, für mich der größte Fehler, den Petrovic, den der gegnerische Trainer gemacht hat, ich glaube, Deutschland jetzt so oder so, aber Jago nicht im dritten Viertel starten zu lassen, war für mich eine absolute Sünde. Wir haben gesagt, wir brauchen Jago 30 Minuten. Von mir macht Huertas 15 Punkte, macht tolles Spiel, juckt mich nicht. Da werdet ihr Deutschland nicht schlagen. Ihr habt nicht, dann das sorgt dafür, dass ihr nicht genug habt, nicht genug Speed, nicht genug Intensität, nicht all dieses ganze Zeug. Auch wenn er ein toller Spieler ist und Pick and Rolls hervorragend lösen kann. Du brauchst Jago und genau diese scary Version von Jago. Dieses kleine Selbstbewusstsein, jedes Mal pushen, Fouls ziehen ohne Ende, versuchen an die Linie zu kommen. Diese Ausstrahlung, was ist er, 10 Assists, 11 Assists am Ende, ich weiß es nicht, wie viele es waren irgendwie schon früh im Spiel, 8. 28 Minuten gespielt. Wir haben gesagt, dass Brasilien braucht ihn 30 Minuten. Und der Start ins dritte Viertel war einfach, du musst ihn spielen lassen. Du kannst nicht wieder erstmal, okay, aber gesetzt ist eigentlich Huertas. Ja, komm, 2-3 Minuten, was soll schon passieren? Das war für mich ein Riesenfehler, den der brasilianische Trainer gemacht hat.
Ja, aber diese Sünde haben wir gerne mitgenommen. Kleine Sünden bestraft der Basketballgott.
Sehr gerne haben wir die mitgenommen, ja.
Aber ich muss wirklich dazu sagen, mir hat es auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Spiel, weil die Brasilianer halt auch so sind. Also ich habe mich sofort auch ein bisschen an das Spiel der Frauen im Quali-Turnier gegen die Brasilianerinnen erinnert gefühlt, weil es ist viel Trash-Talk, es gibt kleine Bumps auch mal bei einem toten Ball, es gibt Headfakes, es gibt Festhalten, es gibt kleine Ringereinlagen und fühlt sich das dann nochmal geiler an eigentlich, wenn man so eine Schlacht für sich entschieden hat, als wenn man jetzt, sagen wir mal, die Brasilianer in einem klaren Spiel mit 20 schlägt, einfach weil du auch diesen Widerstand gespürt hast und dir denkst, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt, versucht es doch einfach, nicht mit uns heute.
Ja, es ist vor allen Dingen, weil es eine physische, so leidenschaftliche Mannschaft ist, die eben auch so spielt, ist es dann eben noch großartiger zu sehen, dass wir eine deutsche Mannschaft haben, die auch so spielen kann. Die kann auf alle Wege spielen. Du kannst sagen, okay, die Linie ist enger, jetzt haben wir Spieler und Personal, die an die Linie kommen. Du kannst sagen, okay, wir lassen die Jungs spielen, wir lassen es physisch zu. Okay, dann spielen wir mit euch so. Und dann gibt's von uns die gleichen Reaktionen nach Stops, nach Scores, das ganze vierte Viertel durch. Jede gute Aktion ist eine Reaktion. Bank ist da, Physis ist da, ihr wollt mit uns sprechen, dann haben wir auch ein paar Worte, die wir an euch adressieren werden. Das ist einfach... Das ist schon eine besondere Truppe. Das macht wirklich, ja, das ist einfach überragend.
Das Internet ist ja direkt schon wieder nervös geworden, als man dann diese letzte Szene da gesehen hat, als Dennis ein bisschen aufgebracht war und irgendwie mit Oscar da Silva da diskutiert hat. Meine Interpretation war, dass Dennis noch sehr, also da fiel zweimal eine Wortkombination, die kann sich eigentlich nur in Richtung Jago gerichtet haben. Ich sage jetzt mal nicht, was er da gesagt hat. Und ich glaube, er war im ersten Moment ein bisschen genervt. Ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, dass Oscar mit Jago abgeklatscht hat. Weil er so sagte, ey, der hat, also es gab eine Minute vor Spielende oder anderthalb Minuten vor nochmal Auszeit und Jago läuft auch ganz bewusst mitten in Daniel Theiss rein, auf dem Weg zur Bank zum Beispiel so, und Daniel guckt sich auch so um, was war das jetzt hier von dem 1,20 großen Jungen, wollten halt wirklich in die Köpfe rein und so, und ich glaube, das war eigentlich alles, also beruhigt euch mal, es ist jetzt nicht so, dass Dennis Schröder jetzt Oscar da Silva aus dem Team raus kompromittiert, sondern das war einfach am Ende dieses Spiels und ich meine, der Jago hat ihn halt auch einfach genervt, ne, und Dennis ist dann halt der Anführer und der will dann manche Sachen auch nicht mit sich machen lassen.
Nee, das war ein Privatduell und oft ist es ja Dennis, der in der anderen Rolle ist, ne? Der dann eben auch davon lebt, dass er auf Fieberniveau Shai Gilgeous-Alexander angreifen kann und so in sich so ein Duell reinsteigert und dann auf einmal auf Augenhöhe mit dem spielt oder mit wem auch immer das, oder in Playoffs dann eben Steph Curry so in die Hosen steigt und da irgendwie so sich daraus Energie zieht, dass er da ein Privatduell draus macht. Jago ist genauso. Und dann manchmal, wenn zwei Leute, die so sind, aufeinandertreffen, dann gibt's halt Feuerwerk und das gab's auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie Jago versucht hat, ihm den Ball zu denyen in Spielminute 39 bei 13 hinten. Dann weißt du, dass es da Reibung gibt. Und ich habe keine Ahnung. Und das ist der Grund, warum du in der Halle sein musst. Dann siehst du, was haben wir gesehen? 1,5 Sekunden irgendwie von so, oder 2 Sekunden von so einem Ausschnitt. Das ist für mich unmöglich dann irgendwie. Also ich spekuliere gerne mit, aber das ist unmöglich dann irgendwie zu sagen, okay, ich glaube, oder dann kriege ich ein Gefühl, wenn du da sitzt und dann die Totale hättest und dann kannst du sowas natürlich auch auflösen. Es ist einfach, Grund Nummer 709, warum man in den Hallen sein muss, wenn man, da kriegt man einfach nochmal 5% mehr mit.
Aber wie gesagt, beruhigt euch alle. Also meine Interpretation ist, glaube ich, also ich bin mir relativ sicher, dass es tatsächlich so ist. Die Minuten, die, also wie gesagt, ich konnte sehr gut hören, was er da gerufen hat, und das war nichts, was er Oscar da Silva in den Kopf geworfen hat. Interessante Minutenverteilung, wenn du mal so drauf guckst in so einem zähen Spiel, da spielt Maodo keine 6 Minuten. Wir erinnern uns an die WM zurück, wo dann er irgendwann auch mal zu uns, glaube ich, war es, ne, sagte, ja, das ist alles so geil, das macht so viel Spaß, aber ich kann dem Team gar nicht so helfen, wie ich gerne würde, irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, weil es war nicht, dass Dennis dann 34 durchgespielt hat, sondern es war, dass der zweite Stint, der zweite natürliche Mauro-Stint, wenn Dennis rauskommt, dass dann Nick Wallabab drauf aufs Spielfeld gekommen ist und quasi da den Point Guard war für die paar Minuten. Ist schon eine Überraschung, aber nochmal, ich glaube, in diesem auf die Art und Weise, wie Deutschland vorhatte, dieses Spiel zu gewinnen, nämlich rein defensiv, macht es vielleicht Sinn, ja. Dass du einfach sagst, okay, ich hab Schiss, bevor ich riskiere, das ist auch so Quatsch, weil Maodo auch ein guter Verteidiger ist für mich, aber es hört sich ausgesprochen immer komisch an, aber die Idee wäre dann, okay, wenn die Dennis-Minuten oder die ohne Dennis-Minuten schwierig werden offensiv, dann lege ich, und das bei beiden Spielern passiert, dann gehe ich sicher, dass wir da einfach nochmal den vermeintlich besseren Verteidiger auf dem Feld haben und dann einfach bitte nochmal, 4 Minuten Beton anrühren und dann kommt Dennis zurück und closed, ja.
Jetzt freuen wir uns auf das entscheidende Gruppenspiel um den Gruppensieg gegen die Franzosen, die sich tatsächlich von Japan in eine Overtime zwingen lassen, wobei man muss ja eher sagen, sie haben noch einmal tief durchatmen können mit Mathieu Strazel da hinten raus, dass er überhaupt sie noch in die Overtime gebracht hat mit einem Foul beim Dreier. Ich sag dir ehrlich, also das war ein softer Call, wenn überhaupt.
Ich habe keinen Foul gesehen.
Ja, also
ich habe keinen Foul gesehen.
Er legt die Hand so ganz leicht ran, ne? Aber also ganz im Ernst, das ist doch kein Foul. In der Phase erst recht. Aber für mich ist es nie ein Foul.
Ja, also in der Phase, alle Schiedsrichter sagen natürlich, was heißt jetzt in der Phase? Foul ist Foul.
Aber es war kein Foul.
Nein, für mich war es so, das tut so weh. Also normalerweise sagst du, okay, du bist 4 vorne, 10 Sekunden. Wie kannst du so dumm sein, dem Schiedsrichter auch nur die Chance zu geben? Das ist der Hinweis. Das ist der Satz, den ich meinen jungen Spielern jahrelang sagen musste, wenn sie sagen, aber wir sind in Teamfouls und es gibt du gehst zum Offensivrebound und du kriegst ihn nicht und dann greifst du hinterher, dann sage ich, das war ein dummes Foul. Dann kommt die Antwort, es war aber kein Foul. Dann sage ich, du darfst dem Schiedsrichter nicht die Chance geben, in dieser Situation ein Foul auf Foul zu entscheiden. Das ist auch hier gültig, aber es wirkte wirklich auf mich, als wäre genau das, sagt so, ja, er hat irgendwie die Hand unten irgendwo, aber nicht mal so richtig an der Hüfte, sondern einfach, er contestet und er contestet so vorsichtig mit der rechten Hand, dass es für mich so aussieht, als sagt er, ich weiß, wir sind 4 vorne, ich bin da, dass der Dreier nicht so einfach wird, aber ich werde auf keinen Fall faulen. Und dann kommt der Pfiff, der tut wirklich weh. Das ist, ich habe da nichts gesehen. Und ich glaube auch, ohne jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien zu verbreiten zu wollen, ich glaube, in die andere Richtung wäre es kein Fall gewesen.
Und da sind wir doch beim Thema, also bevor wir gleich, also es ist so bitter, dass wir bei jedem einzelnen FIBA-Turnier auch Spiele haben, wo wir uns über die Refs ärgern. Und es gab jetzt schon wieder in fast jedem Spiel irgendwas, wo ich mir dachte, ja, das ist das Problem. Das sagen die Spieler auch regelmäßig. Erinnere dich an die Eurobasket, erinnere dich an die WM. Sie sagen regelmäßig, die Refs sind nicht auf dem Niveau der Spieler bei diesen Turnieren.
Mhm. Ja. Ist so. Für mich ist der Basketball aber zu granatig gerade, dass ich mich da so, ich reite auf einem High. Von daher ist mir das jetzt aktuell Wurst. Und ich glaube auch, dass es diesen Effekt gibt, dass du übersensibilisiert bist. Also, dass wenn du jetzt einen Schiedsrichterfehler siehst, dann sagst du, diese alte FIBA-Euroleague-Geschichte, so kann es nicht weitergehen. Wenn der gleiche Fehler in der Euroleague passiert wäre, würdest du sagen, also, ja, wirst du es vielleicht irgendwie als Fehler wahrnehmen, aber wir sind natürlich jetzt einfach, das ist so. Wir kommen hier hin und sagen, okay, die Refs sind nicht auf dem Niveau. Und sobald was, so irgendwie noch Fehler, die im normalen Spektrum sind, passieren, dass wir schon eher noch dazu greifen, die große Geschichte draus zu machen. Aber ja, wir müssen uns damit ab. Es gibt ja erste Annäherungen, ich glaube, was die Nationalmannschaftsfenster und all sowas geht. Es geht in die richtige Richtung. Es geht Richtung Kommunikation und irgendwie mal gucken, was man gemeinsam machen kann. Und bis dahin heißt es aushalten. Und ja, also wenn man so ein deutsches Spiel anguckt, gestern waren viele schwächere Pfiffe auch dabei. Ich fand die Linie auch nicht erkennbar. Am Anfang ultra physisch, dann zwischen dem dritten Viertel oder im zweiten Viertel auch ganz kleinlich manchmal. Aber nicht in eine Richtung. Also bis auf japanischen, den Pfiff gegen Kawamura, was glaube ich, das ist schon, der tut richtig weh.
Kawamura, einfach, du hast recht, wir drehen es um und sagen, Kawamura macht da ein unfassbares Spiel mit 29 Punkten. Der und Togashi machen schon wieder so viel Bock, ey. Also den könnte ich den ganzen Tag beim Zocken zugucken. Und wie die Japaner das da gemacht haben. Und ich schalte da irgendwann, weil ich ja selber vorher auf Sendung war, irgendwann drittes Viertel ein, denke mir, was passiert denn da? Was ist da los? Was, das wird doch, das gibt's doch nicht. Lass uns nochmal kurz auf die Standings generell gucken. Also in der deutschen Gruppe, wie gesagt, jetzt 2 mit 2 Siegen und 2 mit 0 Siegen. Und da kommt dann halt hinten raus jetzt zu Japan, Brasilien auch, was den Gruppendritten angeht. Und dann haben wir Gruppe A. Du hast wahrscheinlich sogar mehr von dem Turnier bislang mitbekommen als ich, was diese Sachen angeht. Kanada 2 Siege in der Gruppe, dann Australien, Spanien je einmal gewonnen und Giannis mit Griechenland 2 Niederlagen. Das sieht eher düster aus für unseren Boy und Vasilis Manoulis.
Also die Voraussetzungen sind wohl so, dass Griechenland theoretisch noch mit einem etwas deutlicheren Sieg sogar noch Zweiter werden kann, wenn das über Kreuzspiel auch in die richtige Richtung. Also es ist noch viel möglich. Auf der anderen Seite muss noch mal Erwähnung finden, dass Spanien mit dem Rücken zur Wand im Jahr 2024 von Sergio Llull und unserem Boy Rudy Fernandez angeführt wurde mit dicken Dreiern, Offensiv-Fouls angenommen, Offensiv-Rebounds von Rudy Fernandez. Na Zone und na Box in One in den letzten 3 Minuten, um das Spiel zuzumachen. Also ich wollte es nur noch mal rauswerfen, dass es immer noch funktioniert. Griechenland war einfach völlig perplex, ob dieser Box in One, ich glaube mit Willi Hernangómez gegen Giannis, ein Box in One zu spielen, einfach nur die letzten 3 Minuten, sonst nicht. Es funktioniert einfach perfekt. Griechenland war lange hinten, hat dann einen Run gemacht und war wirklich auf eine Possession dann dran. Und dann haben sie bamboozelt mit dieser Defensivtaktik. Es ist einfach wirklich so, das ist wie so ein wirklich ein herrlicher Treppenwitz, den Scariolo dann immer wieder auspackt.
Kanada gewinnt gegen Australien mit 10. Hast du davon ein bisschen mehr sehen können? Weil da habe ich tatsächlich vor allem nur den Boxscore gesehen und dann irgendwie so ein paar Minuten nur ausschnittsweise, weil ich dann wieder weg musste.
Ja, es war schon auch knapp zwischendurch. Ist natürlich, da ist so viel Athletik auf dem Feld. Australien sieht wirklich gut aus. Sie sehen auch wirklich geschlossen aus, aber Kanada ist ist wahrscheinlich die zweitbeste Mannschaft. Ich würde Kanada, Deutschland, Serbien, da kannst du mir jeden irgendwie hinstellen als zweitbesten. Das unterschreibe ich irgendwie oder kann man argumentieren. Aber Australien ist tough. Aber wie gesagt, Spanien, Australien. Ist es Spanien, Australien? Nee, Spanien, Kanada. Spanien, Kanada jetzt. Und also das wird diese zwei beiden Spiele, weil es quasi beides Duo-Dei-Spiele sind für jeweils eine Mannschaft.
Muss man wird gucken.
Überragend. Ja.
Ja, muss man gucken. Am Freitag das Ganze dann.
Und das ist noch nicht mal der Viertelfinaltag. Der Viertelfinaltag bei Olympischen Spielen ist traditionell der Tag, wo gar nicht gearbeitet wird, wenn du irgendwas mit Basketball zu tun hast. Das ist der gelbe Schein, das ist Homeoffice, das ist Choose Your Weapon, was wie auch immer du es möglich machen musst. Aber jetzt haben wir quasi schon den dritten Spieltag in den Gruppen, der einfach, wo es quasi genauso zur Sache gehen wird. Es ist einfach nur grandios.
Darf ich dir das mal kurz nochmal auf dem Silbertablett erklären, was Bitte. Wir da am Freitag vorhaben? Wir fangen vormittags an mit Japan-Brasilien. Dann geht es mittags weiter mit Australien-Griechenland.
Warte mal, es ist ja schon direkt Japan-Brasilien für die exotischen Basketballliebhaber. Es ist schon, Gewinner kommt weiter. Es ist hat die Chance als Dritt. Also einfach so, es ist Mano a Mano schon. So.
Ja, genau. Dann haben wir Australien-Griechenland. Ja, mit Giannis mit dem Rücken zur Wand, sie müssen. Und Paddy Mills, Josh Giddey in Topform. Dann haben wir das Hors d'oeuvre vorabends Frankreich-Deutschland. Das heißt einfach Kanada gegen Spanien. Das ist der Männer-Basketball-Freitag. So, und da ist zwischendrin trotzdem auch noch 3x3. Ich glaube sogar zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist einfach Ich komme darauf immer noch nicht klar. Ich hab mir jetzt diese Übersichten 15 Mal angeguckt die letzten Tage, weil ich langsam den Überblick auch verliere, wann ich eigentlich arbeite. Aber es ist unfassbar. Genau, und an dem Freitag spielen die deutschen Damen einmal ganz früh morgens im 3x3 gegen China und dann auch nochmal ganz spät abends auch nochmal gegen die Französin. So, das ist der Basketball-Freitag. Herzlichen Glückwunsch, dass wir alle Basketball-Fans sind.
Die Sekunde Pause für Prädikat Vogelwild wäre es gewählt. Ja, und dann genau. So ein Stempelgeräusch. Oder ein Vogelgeräusch. Ich habe auch kein schlechtes Vogelgeräusch, wenn du es möchtest. Warte, ich muss mal kurz meine Lippen benetzen.
Mach mal. Oh, ich fühle mich direkt wie bei in Leipzig im Zoo in diesem Vogelgehege, wo man da durchlaufen kann.
Danke.
Ja. Conny, Junge, aber kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, dass wir mal angedacht hatten, ja, wir machen jede Folge so eine halbe Stunde oder so und jetzt ist uns aufgefallen, ja, fuck, wir haben ja eigentlich drei Teams zu besprechen. Plus
ich könnte jetzt argumentieren, dass wir zu viele Basketball zu besprechen haben, aber wir haben auch eine Viertelstunde über Hans Zimmer und was
heißt das
und Nicknames und Saturn Raider haben gesprochen, also wir waren nicht, man könnte noch ein bisschen Fett abtrimmen, wenn wir wollten.
Ja, das müssen die, da lassen wir die People entscheiden. Also die sind doch eigentlich auch für den Scheiß, sind sie doch auch hier. Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir melden uns das nächste Mal nach dem Deutschland-Frankreich-Spiel. Es ist wieder ein Abendspiel. Vielleicht nehmen wir in der Nacht auf, vielleicht auch wieder so wie heute, dann erst am nächsten Vormittag. Günni, das Vogelgeräusch hat mich abgeholt jetzt zum Abschluss hier nochmal.
Ja, das stark, muss Junge. Es sein. Das ist, dann kommt so, also nochmal, da kommt so, und dann kommt. Und dann kommt Prädikat Vogelwild. Dann geht's weiter.
Du wirst dann mit Thomas dran basteln. Ihr werdet das für die nächste Folge wahrscheinlich noch nicht. Aber arbeitet da dran. Ich hätte da gerne
Aufgaben
was.
Aufgaben für die Offseason. Da gehen wir ins Labor und dann kommen wir nächstes Jahr oder beziehungsweise für die nächste Euroleague-Saison, die da am 3. Oktober startet. Ja, da werden wir dann, denke ich, noch das eine oder andere Gimmick in unserem Repertoire haben. So wie Scariolo, den ein oder anderen Dings, so das ein oder andere interessante Geniestreich hat, werden wir auch wir damit aufwarten.
Sehr gut. Abpfiff. Das war der Buzzer. Günni, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
A bientôt.